Gut, ja, wir fangen schon mal an. Gelbe Kreide haben wir ja, dank der freundlichen Dame da hinten. Mehr kommt gleich. Ja. Also, wir hatten uns letztes Mal angesehen, die grundlegenden Komplexitätsklassen und uns am Ende überlegt, ein paar offensichtliche Inklusionen und Gleichheiten zwischen diesen Klassen. Wir enden mit ungefähr folgendem Bild. So, hier sollten wir vielleicht noch mal abziehen. Also, wir haben hier als kleinste Klasse, die wir in Betracht ziehen und als übrigens auch beweisbar kleinste Klasse, die es gibt, das ist uns aber zu schwierig, die Klasse der in logarithmischen platzlösbaren Probleme. Gut, die ist offensichtlich enthalten in der Klasse der in nichtdeterministisch-logarithmischen platzlösbaren Probleme, und sie ist ebenso offensichtlich enthalten in der zugehörigen Komplementklasse. Weiterhin hatten wir uns überlegt, dass höchstens exponentiell mehr Zeit verbraucht wird als Platz. Nicht? Das war dieses Argument mit dem Zustandezählen. Die Zustände dürfen sich nicht wiederholen. Das heißt, hier haben wir eine Inklusion in die Klasse P, der in deterministisch polynomieller Zeit lösbaren Probleme. Die wiederum na, Quatsch. Das kommt erst im nächsten. So, diese Klasse ist gleich ihrer Koklasse natürlich, wie alle deterministischen Klassen. So, und sie ist offensichtlich enthalten. Nee, das war ja doch richtig, was ich hier hinschreiben würde. So. Offensichtlich enthalten in der entsprechenden nichtdeterministischen Klasse, der auf nichtdeterministischen, aber hier NP, die Klasse der auf nichtdeterministischen Maschinen in polynomieller Zeit lösbaren Problemen und der zugehörigen Komplementklasse. Und wir haben hier über das gleiche Argument wiederum Inklusion, also auch auf einer nichtdeterministischen Maschine habe ich halt durch die Schranke auf den Platz, eine entsprechende exponentielle Schranke auf den Zeitverbrauch. So, dann haben wir noch eine offensichtliche Inklusion. Ich kann immer nur pro Schritt eine Zelle vollschreiben, das heißt, ich verbrauche immer höchstens so viel Platz wie Zeit. Das heißt, wenn ich polynomiell viel Zeit verbrauche, brauche ich erst recht nur polynomiell viel Platz. Wiederum offensichtliche Inklusionen in die entsprechenden nichtdeterministischen Klassen und die gleichen Inklusionen unter den nichtdeterministischen Klassen. Und wiederum nach demselben Argument wie hier, nicht? Wir verbrauchen höchstens exponentiell mehr Zeit als Platz, das heißt, P Space ist enthalten in X Time. So, natürlich geht das noch beliebig weiter und das spielt auch durchaus eine Rolle. Also es besteht durchaus Interesse an beispielsweise doppelt exponentiell vollständigen Problemen oder sowas, aber wir hören jetzt mal für Zwecke dieser Veranstaltung bei X-Prime auf. Gut, das ist jetzt der Teil der Hierarchie, der offensichtlich ist. Und wir werden zeigen, dass hier etliches kollabiert. Insbesondere werden wir zeigen, dass hier ein vollständiger Kollaps nach P-Space eintritt. Das heißt, hier können wir einen eckigen Kasten drum machen. Das ist eigentlich alles dasselbe. Und wir werden zeigen, dass diese beiden Klassen zusammenfallen. Das Schlagwort ist nicht deterministischer Platz, ist Komplement abgeschlossen. Hinsichtlich Platz unterscheiden sich die nicht deterministischen Klassen nicht von den entsprechenden Q-Klassen. Und ab P-Space kollabiert das sogar ganz, dass also das Nicht-Deterministische mit dem Deterministischen zusammenfällt. Wohlgemerkt aber eben nur im Platzfall. Nicht? Das heißt, wir haben da schon eine ziemliche Diskrepanz. Nicht? Also hier haben wir eben das berühmteste Problem der Kirchengeschichte. Nicht? Also ist diese Inklusion echt oder nicht? Während also hier die Frage schlicht und einfach seit langem beantwortet ist, sie ist nicht echt. Ja, vielen Dank, super. Ja, dann haben wir jetzt, ja, danke. Gut. Ja, wir fangen an jetzt, diese Klassen in Detail zu analysieren. Das wird hauptsächlich dann nächste Woche Herr Gurin erledigen. Ich bin selber nächste Woche nicht da, auf der Lix in New Orleans bin ich. Wir treffen jetzt so ein paar Vorbereitungen, indem wir insbesondere dieses vielleicht nicht ganz so gewohnte Konzept des logarithmischen Platzes noch einmal genauer ansehen. So, ein Teil davon ist also dieses hier. Frisch abgeliefert, schon kaputt. So. Na, da kommen wir auch nur knapp mit hin hier. Ne? So. Also, die Klasse Logspace, die ich gelegentlich nur Logs schreiben werde, weil sie in Indizes auftauchen wird und man möchte nicht gerne Indizes haben, die länger als 4 Zeichen sind. Logspace ist jetzt keine Klasse von Problemen, sondern von Funktionen. Also es ist die Klasse der in logarithmischem Platz berechenbaren Funktionen. Und intuitiv kann man das folgendermaßen charakterisieren. Ich habe das letztes Mal schon, als wir das in einem nicht-deterministischen Programm verwendet haben, ähnlich gesagt. Also Logspace heißt, wir verwenden im Arbeitsspeicher im Wesentlichen nur Zeiger auf die Eingabe. Das heißt also insbesondere dürfen wir selbstverständlich, wenn wir in Logspace arbeiten wollen, eins nicht tun, nämlich die gesamte Eingabe in den Hauptspeicher einlesen. Denn dann verbrauchen wir ja schon linear viel Platz. Ein Beispiel ist Addition. Nicht? Wenn ich Addition von Binärzahlen habe, dann brauche ich im Prinzip nie die ganze Binärzahl auf einmal zu kennen, sondern ich laufe halt per Schulmethode addierend von rechts da durch, brauche immer nur einen Pointer auf das aktuelle Bit, muss also maximal 2 Bits zu einem Zeitpunkt speichern. Ich komme also locker mit logarithmischem Platz hin. So, das Argument, das wir für die Klassen von Problemen verwendet hatten, wie es da links steht, nämlich, dass wir nur exponentiell mehr Zeit als Platz verbrauchen, das gilt natürlich für solche Funktionen genauso. Thank you. Das heißt, eine Funktion, die in Log-Space läuft, die läuft auf jeden Fall in polynomieller Zeit. Und in polynomieller Zeit kann die Maschine dann natürlich nur polynomiell viele Symbole aufs Ausgabeband schreiben. Das heißt, wenn eine Funktion in Logspace implementierbar ist, Funktion heißt ja von Bitstrings nach Bitstrings, dann ist also die Ausgabe immer höchstens polynomiell größer als die Eingabe. So, das entscheidende Faktum über Logspace-Funktionen ist, auf das wir los wollen, ist, dass diese Klasse abgeschlossen ist unter Komposition von Funktionen. Sie können, während ich da hier weitermache, sich überlegen, das frage ich nachher, warum das nicht selbstverständlich ist. Dazu brauchen wir erstmal ein Lemma. Wir nehmen hier eine Funktion auf Bitstrings, die also Bitstrings als Eingabe kriegt und Bitstrings ausgibt. Dann sind äquivalent folgende Aussagen. Die erste, f ist in Logspace. Und die zweite ist die folgende. Ich benutze jetzt Lambda-Notation, ja, wie in Haskell. Lambda x.term ist also die Funktion, die x auf den Term abbildet. So, diese Funktion nimmt zwei Argumente. Lambda i, x, also sie bildet ab i und x auf etwas, was gleich kommt, nämlich auf das ith Bit von f von x. So, nicht? Damit haben wir auch eine Funktion auf Bitstrings, nicht? Die liest also hier ein Paar. Gut, das kann ich als einen Bitstring darstellen, meinetwegen gönne ich mir noch ein Komma, um die beiden Einträge zu trennen. Nicht? Das i ist eine Zahl, die stelle ich da in binär, also auch als Bitstring. Und hier das x, nicht? Das ist wie vorher. So, diese Funktion ist in Logspace. Also, kurz gesagt, ich kann eine Funktion in Logspace berechnen, genau dann, wenn ich ihr ith Bit in Logspace berechnen kann. So, davon ist jetzt eine Richtung mehr oder weniger trivial. Und zwar nicht die, von der man es erst denkt. Nicht? Man denkt ja, das hier, ja, das ist ja so eine lustige, einfache, kleine Funktion, nicht? Die also ein einziges Bit als Ausgabe liefern soll. Nicht? Die ist ja sicher viel einfacher als diese hier. Das heißt, wenn das in Logspace berechenbar ist, dann ist erst recht das in Logspace berechenbar. Naja, aber wir werden sehen, dass das eigentlich relativ, naja, subtil ist jetzt übertrieben, also es ist schon keine Rocket Science, aber es ist auf jeden Fall schwieriger als die andere Richtung, also in Wirklichkeit trivial, ist die Richtung von hier nach da. Ja, wenn ich das ith Bit in Logspace berechnen kann, dann berechne ich einfach nacheinander alle Bits und dann habe das gesamte Ding. Ja. Gut, wir machen einfach mal den Beweis. Also erst die tatsächlich einfache Richtung von 2 nach 1. Ja, ich beweise das einfach, indem ich direkt mal drauf losprogrammiere. Ja? Gut, ich nehme also an, ich könnte das hier in Logspace berechnen und zeige durch Angabe eines Algorithmus, dass ich das hier in Logspace berechnen kann. Also. So, jetzt starte ich eine For-Schleife, die zunächst mal ad infinitum läuft, die ich natürlich aber irgendwann unterbreche. Das Programm terminiert durchaus. Soll einen Namen kriegen. So, nicht wieder Pseudocode, nicht? Also, was heißt das? Ich gebe aus, das ite Bit von fx, nennen wir es mal b. So, nicht? Das ist, kann ich in Logspace hier implementieren, nicht? Das heißt also, ich rechne mit der vorhandenen Logspace-Funktion fürs ite Bit von f von x, rechne ich das aus und gebe es aus aufs Ausgabeband. Denke natürlich dabei dran, dann irgendwie anschließend brav den Schreibkopf ein nach rechts zu schieben. Ja? So, ja, dann muss ich noch wissen, wann ich aufhören soll. Aufhören soll, tue ich dann, wenn da ein Blank kommt, denn das Ganze ist ja als Output nachher ein Bitstring, sobald ein Blank kommt, ist Sense. Das heißt, dann kommt Then Break, das heißt, also ich unterbreche an dieser Stelle die Schleife. Gut, und ja, das läuft offenbar im logarithmischen Platz. Ja, ich tue nichts, als immer wieder diese Funktion aufzurufen, die verbraucht nur logarithmischen Platz. Eigenen Platz verwende ich hier für das i. Nun, da muss ich kurz nachdenken, warum das logarithmisch ist. Naja, das liegt an dem n Notabene da oben. Ja? Ich muss abschätzen, wie groß wird das i. Nicht? Also das i könnte es mir sprengen. Ja? Also wenn das i beim Zählen zu groß wird, nicht, dann ist es mit logarithmischem Platz am Ende. Aber ich weiß, die Ausgabe kann nur polynomiell groß sein. Das heißt, das i wird nur polynomiell groß, jetzt als Zahl, bevor es hier auf, bevor man hier auf das Blank läuft. Und wenn das i als Zahl polynomiell groß ist, dann ist es eine binäre Darstellung, die ich speichere, aber logarithmisch groß. Ja? Nicht? Also nochmal, i ist, wie wir oben argumentiert haben, polynomiell beschränkt, bevor wir hier abbrechen. Nicht? Also Platz O log n. Nicht? Also was als Zahl polynomiell groß wird, ist in seiner Binärdarstellung logarithmisch groß. Gut, das war die eine Richtung. Ja, andere Richtung. Ja, da müssen wir uns jetzt dieses Polynom mal explizit verschaffen. Das heißt, wir sagen, sei jetzt P ein Polynom, das uns die Größe der Ausgabe beschränkt. Das heißt, also die Größe von f von x als Bitstring ist kleiner gleich dieses Polynom von der Größe von x. Das Ganze für alle x. Nicht? Also mit anderen Worten, sei jetzt also p eine polynomielle Schranke auf den Output. Ja. Und ja, jetzt können wir nicht einfach so losprogrammieren, indem wir die Maschine für f aufrufen. Nicht? Das können wir nicht machen. Warum? Naja, man könnte ja auf die Idee kommen, also wenn ich das hier berechnen will, dann rechne ich einfach mal f aus und dann gucke ich halt nach, was das ite Bit ist. Ja, aber das kann ich nicht. warum kann ich das nicht? Naja, dazu müsste ich ja die Ausgabe von f müsste ich ja speichern. Und die kann ich nicht speichern, die ist polynomiell groß, die würde also polynomiell viel Platz verbrauchen. Ich darf nur logarithmisch viel Platz verbrauchen. Nicht? Das heißt, ich kann höchstens f dann irgendwie aufs Ausgabeband schreiben, aber wenn ich es aufs Ausgabeband geschrieben habe, dann darf ich ja nicht schummeln und das vom Ausgabeband wieder runterlesen. Das ist write-only. Das kann ich nicht klammheimlich als Zwischenspeicher verwenden. Das heißt, ich muss mir irgendeinen Trick ausdenken, wie ich jetzt die Maschine für f modifiziere, sodass sie also in Wirklichkeit nicht mehr die ganze Ausgabe von f schreibt, sondern nur das ite Bit. Und das machen wir jetzt. Also. So. Ich verwende jetzt so ein bisschen Jargon. Ja, also ich verwechsle hier natürlich sprachliche Verwendung von logarithmischem Platz mit dieser formalen Klasse Logspace. Ich hoffe, das stört keinen. Also, wir setzen also jetzt voraus, wir hätten eine Maschine M, die F in logarithmischem Platz berechnet. Und wir modifizieren M, sodass es also stattdessen diese Funktion unter zweitens berechnet. So, wir modifizieren M auf zwei Arten. Also, wir führen einmal eine zusätzliche Variable ein in M. Das heißt, wir speichern das irgendwo auf dem Arbeitsband. Und in dieser Variablen protokollieren wir die Kopfposition auf dem Arbeitsband. Ja, Quatsch, auf dem Ausgabeband, wie es da steht. Gut. So, und wir machen aus dieser Position eine rein virtuelle Position. Das heißt, tatsächlich bewegen wir den Kopf auf dem Ausgabeband überhaupt nicht. Das heißt also, jedes Mal, wenn eine Kopfbewegung auf dem Ausgabeband kommt, machen wir die in Wirklichkeit nicht, sondern wir ersetzen sie hier durch eine Manipulation von unserem Zähler C. Und wir schreiben die Ausgabe dann effektiv nur dann, wenn c gleich i ist. Also alle anderen Schreiboperationen aufs Ausgabeband ignorieren wir. Ja. Gut, wiederum. Ist also die Frage, wie viel Platz verbraucht das? Und naja, was haben wir an zusätzlichem Platz eingeführt? Nicht? Also hier, was wir auf dem Ausgabeband machen, das trägt ja zum Platzverbrauch gar nichts bei, können wir alles ignorieren. Nicht? Das Entscheidende ist, was passiert hier beim Protokollieren der Kopfposition. Naja, es schlägt wieder dasselbe Argument zu, weil die Länge der Ausgabe ja nun beschränkt ist durch unser Polynom P, wird auch die Kopfposition auf dem Ausgabeband nie über p hinausgehen. Das heißt, c braucht auch nur logarithmischen Platz. Nicht also, Platz u log n. Gut. Ja, das war's schon. Das ist also unser Lemma. Ja, damit würden wir, ja?
Ich hätte mal noch mal eine Frage zu dem Schaubild da.
Ja.
Sie haben QNP definiert als die Menge aller Bitstreams, die nicht in NP sind.
Nein. QNP ist die Menge aller Probleme, also Mengen von Bitstrings, deren Komplement in NP ist. Typisches Beispiel eines QNP-vollständigen sogar Problems ist die Menge, hat man gesagt, das ist die Menge aller Aussagen logischen Formeln, sagen wir mal, oder CNFs, wenn Sie wollen, Phi, sodass Phi nicht in satt ist, also Phi nicht erfüllbar ist. So, und dieses Ding, nicht, das hier ist genau das Komplement von satt. Ja, das sind genau alle Formeln, die nicht in satt liegen. Und dieses Ding hier, das ist in QNP. Ja? Also alle diese Klassen hier sind Klassen von Problemen, also Klassen von Mengen von Bitstrings, nicht Klassen von Bitstrings. Weitere Fragen? Gut, ja, dann komme ich zu meiner Frage. Also, hat sich jemand überlegt, warum es nicht offensichtlich ist, dass die Komposition zweier Logspace-Funktionen wieder in Logspace ist? Ich kann auf die erste, also lasse eine Turing-Maschine für die erste laufen in Logspace, erfüttere das Ergebnis in die zweite via Logspace, zusammen Logspace. Was ist das Problem? Ja? Genau, ich kann das Ergebnis nicht zwischenspeichern. Nicht? Das heißt, ich muss mir einen Trick ausdenken und der Trick ist genau der da.
You run and organize more chalk, but you didn't bring enough.
Gut. Ja, also, der Trick. Nicht? Also erstmal den Satz vielleicht, bevor der Trick kommt. Nicht? Also, wenn F und G beide in Logspace sind, dann ist F Kringel G, also die Komposition erst G, dann F, ebenfalls in Logspace. So, nicht? Und nochmal hier als Hinweis, warum das nicht trivial ist. Nicht? Also, nicht das Ganze also, obwohl das Zwischenergebnis nicht gespeichert werden kann. So, der Beweis ist gewissermaßen per Anti-Memoizing. Ja? Was heißt das? Memoizing heißt, ich rechne Werte einer Funktion aus und merke mir die alle, damit ich die Funktion nie zweimal aufrufen muss. Ja? Das mache ich, um Zeiteffizienz herzustellen. Nicht? Und hier dieses Lemma sagt uns, nicht? Also wir können die Berechnung von F ansehen als eine Berechnung der ganzen Bits von F unter Memoizing. Und naja, Memoizing dient eben der Zeiteffizienz, durchaus nicht der Platzeffizienz, weil ich ja alles Mögliche zwischenspeichern muss. Und ja, wenn wir platzeffizient sein wollen, dann machen wir eben genau das Gegenteil. Wir merken uns so wenig wie möglich. Wir vergessen alles gleich wieder. Ja. So, wir verschaffen uns jetzt erstmal die beiden Maschinen, die F und G berechnen, aber bei G ersetzen wir sie eben gleich durch die alternative Funktion gemäß dem Lemma berechnet. Also. Also M, nicht, Turing-Maschine M, berechne F in Logspace, nicht, können wir machen, weil das in Logspace ist. Und dann nehmen wir eine zweite Maschine. So, nicht? Und die soll jetzt das ite Bit von G von X in Logspace berechnen. Nicht? Gemäß Lemma. Das heißt also, das Ding existiert nach diesem Lemma. So. So, und ich sage jetzt mal im Groben, wie wir eine Logspace-Turing-Maschine P für eben diese zusammengesetzte Funktion f Kringel g konstruieren. Ja, also wir konstruieren eine Turing-Maschine P für F Kringel G. Ja, mit, das Wichtigste ist immer, dass man erstmal hinmalt, was man eigentlich wo auf seinen Bändern speichert, nicht? Dann ergibt sich der Rest eigentlich von selbst. Ich mache jetzt mal eine Tabelle, nicht, über die Bänder, die wir verwenden und was die so für einen Zweck haben. Band 1. Gut, was steht auf Band 1? Auf Band 1 steht die Eingabe, nicht? Ist klar. Was ist die Eingabe? Na, die Eingabe ist unser Bitstring x, für den wir f Kringel g von x ausrechnen wollen. Dann mal zweites Band. So, auf dem zweiten Band simulieren wir das Arbeitsband der ersten Maschine, das heißt der ersten, also je nachdem, wie rum wir es nummerieren, also der Maschine für f. Nicht, also das ist das Arbeitsband von M. Kleinen Moment, mir fällt gerade noch was ein. ja, also Arbeitsband von M auf Band 2. Drittens. Ja, gut, wir wollen also diese Turing-Maschine N anfüttern, die also als Eingabe unter anderem diese Bitnummer erwartet, die müssen wir irgendwo speichern. Nicht? Also das ist I. So, das ist die Kopfposition auf der Eingabe von M. Die Eingabe von M, also für F, ist G von X. So, nicht? Das heißt, wir haben jetzt hier virtuell das Arbeitsband von, das Ausgabeband von N hier zwischen sitzen, also das Ausgabeband der Turing-Maschine, die G berechnet. Virtuell heißt, wir merken uns die Kopfposition. Wir merken uns auch, das ite Bit von G von X. Das ist also das Symbol, was auf diesem Ausgabeband an dieser Stelle I steht. So, gelegentlich werden wir dann die Turing-Maschine N für G tatsächlich ausführen müssen, um eben tatsächlich mal, wenn an der Kopf bewegt wird, an dieses Bit ranzukommen. Ja, das heißt, hier brauchen wir das Arbeitsband von N. Gut, und als letztes müssen wir noch dass die Ausgabe irgendwo hinschreiben. Und die Ausgabe ist in diesem Fall die Ausgabe von M, nicht? Also der Turing-Maschine, die F berechnet. So, nicht? Das sind also unsere 6 Bänder, die wir brauchen, um das jetzt alles zu simulieren. Ja, dann müssen wir noch kurz sagen, wie wir die Turing-Maschinen modifizieren, die da auftauchen. Gut. Ja, da ist wenig zu sagen. Ja, also wir müssen einfach jeweils nach Bedarf das machen, was also F bzw. G tun. Nicht? Das machen wir durch einfach Kopieren des Codes an die richtigen Stellen. Nicht? Das eine, was wir eben ersetzen müssen, ist lesender Zugriff auf das Arbeitsband von G. Das heißt also auf das Eingabeband wiederum von M. Nicht? Also M, dass die Turing-Maschine die F berechnet, die wird also gelegentlich auf ihr Eingabeband zugreifen müssen, was aber jetzt im Moment gar nicht mehr da ist. Das Eingabeband, das wir haben, das ist ja effektiv, das speichert X, nicht, dass das also nicht der Bitstring ist, den F braucht. So, das heißt, das heißt, wir ersetzen Leseoperationen auf die Eingabe, das Eingabeband von M. Wir ersetzen das durch Berechnung des iten Bits von G von X. Gut, ist noch eine Subtilität drin, die das also nachher unangenehm zu implementieren macht. Die Maschine für das ITE-Bit, also Berechnung des ITE-Bits von G von X, die liest ja ursprünglich von einem Eingabeband. Die muss jetzt ihre Eingabe von zwei Bändern lesen, nämlich hier von 1 und von 4, nein, von 3. Ja, ist also, nachher wird es ein bisschen unangenehmes Hacken, nicht? Aber es ist klar, dass das geht. So, das ist das eine. Und das andere, wir könnten auch Kopfbewegungen, also M könnte Kopfbewegungen machen auf seinem Eingabeband. Kann es jetzt nicht mehr, weil das Eingabeband nicht da ist. Nicht? Aber stattdessen kann es eben I ändern. Nicht? Also ersetze Kopfbewegungen auf der Eingabe von M durch Änderungen von I. So, nicht mit anderen Worten, immer wenn wir irgendwo die Eingabe von M lesen müssen, dann stoßen wir per Anti-Memoizing eben noch einmal die Berechnung dieses ITE-Bits von G von X an, auch wenn wir das schon 50 Mal gemacht haben. Ja, Zeiteffizienz spielt keine Rolle, wir wollen nur Platz sparen. Ja, das war's schon. Nicht? Also auf die Weise zeigen wir, wir können Logspace-Funktionen zusammensetzen. Ja, achso, sollten einmal noch hier gucken, dass wir auch nur logarithmisch viel Platz verbrauchen. Gut, Eingabe trägt eh nichts bei, Arbeitsband von M, nicht? Das ist also logarithmisch, nicht? Nach Voraussetzung, das von N ist ebenfalls logarithmisch. Hier speichern wir nur ein einzelnes Bit, nicht? Das ist also O von 1. Hier speichern wir die Kopfposition auf der Eingabe. Das ist wiederum, nicht, weil die Eingabe von M, also G von X, höchstens polynomiell groß ist, ist also die Kopfposition hier auch wieder in Binärdarstellung logarithmisch. Und das war's. Mehr als 4 Arbeitsbänder haben wir nicht. Gut, ja, das war es zum Thema Logspace-Funktionen. Ja? Ja, also wie gesagt, es sind natürlich nur relativ einfache Probleme in Logspace überhaupt berechenbar. Ich hatte schon als Beispiel für ein Problem in L angegeben, Evaluation boolscher Ausdrücke, also wenn ich die einfache Version, also die Verifikationsversion des SAT-Problems, ja, wenn mir jemand eine SAT-Instanz zuwirft und behauptet, er hätte eine Lösung dafür, nicht, dann muss ich diese Lösung nachprüfen. Und dieses Nachprüfen zum Beispiel, das ist ein typisches Beispiel für ein Problem, was in Logspace läuft. Die Hauptanwendung dieser Logspace-Funktion ist außer im Bereich von Arithmetik hauptsächlich darin, dass wir das brauchen für die weitere komplexitätstheoretische Analyse. Zum Beispiel, wenn wir zeigen wollen, dass ein Problem NL vollständig ist, ja, also NL ist schon eine relativ ernsthafte Klasse, die richtige Probleme enthält, wie Pfadsuche in Graphen und sowas, ja. Wenn wir zeigen wollen, dass ein Problem NL vollständig ist, dann heißt das, dass wir eben alle Reduktionen kommen ja noch. Ich beantworte jetzt nur diese Frage. Ja? Dann heißt das, dass wir alle anderen Probleme in NL drauf reduzieren können. Nun ja, was heißt denn reduzieren? Nicht? Wir kennen das aus dem P gegen NP-Fall. Ja? Wenn wir zeigen wollen, dass ein Problem NP vollständig ist, heißt das, dass wir alle anderen NP-Probleme darauf reduzieren können, natürlich per einer nicht zu komplexen Funktion. In dem Falle heißt das in polynomieller Zeit. Naja, für NL-Vollständigkeit heißt es in logarithmischem Platz, also mit genau einer solchen Funktion hier. Ja. Gut. Dann. Nächstes Thema. Was hier noch? Ja, das machen wir da. So. So, wir analysieren weiter unsere Komplexitätsklassen und in diesem Falle halten wir uns jetzt erstmal noch weiter an den nicht-deterministischen Fall. Es kommt jetzt zuerst mal was, was eigentlich aus BFS bekannt sein müsste, äquivalente Charakterisierung von NP durch Zertifikate. Nein? Also, dass ich... Also müssen auch dran gewesen sein, dass also jedes NP-Problem im Wesentlichen aus dem Raten und Verifizieren einer Lösung besteht? Ja, danke. Gut, nicht? Das heißt, das diskutieren wir jetzt nochmal. Wie sieht das in NP aus? Ja, ich erinnere noch mal dran, das hier klein geschrieben und dann noch mal mit dem Wort Time dahinter. Das hatten wir, glaube ich, so ausdrücklich nicht eingeführt. Das soll sein die Klasse der in polynomieller Zeit laufenden Turing-Maschinen, das ist die Klasse klein p-time. In Analogie zu unserer Klassennotation da hinten müsste das einfach nur klein p heißen, aber klein p ist dann doch irgendwie als Buchstabe zu wichtig, als dass ich ihn jetzt hier für so eine Klasse weggeben könnte. Und entsprechend in nicht-deterministischer Version dann np-time. So, und für np haben wir folgenden Satz. Also gegeben ein Problem, das heißt eine Menge von Bitstrings, ist folgendes äquivalent. Erstens, A ist in NP. Zweitens, es existieren zwei Dinge. Erstens ein Polynom P. Und zweitens eine deterministische Turing-Maschine M. Die in polynomieller Zeit läuft. So, dass Folgendes gilt. Wenn ich wissen will, ob ein bestimmter Bitstring in A liegt, dann kann ich äquivalent prüfen, ob ein weiterer Bitstring U existiert, dessen Länge beschränkt ist durch dieses Polynom p hier, also mit höchstens p von Länge von x Buchstaben. So, das gilt, m sagt ja auf Eingabe x und u. So, das ist dieses Zertifikatprinzip. Und das Zertifikat ist dieses hier. Das U ist das Zertifikat. Dafür, dass X in A liegt. Ja, nicht, warum nennt man das so? Naja, nicht, also nehmen wir uns nochmal das SAT-Problem. Wie gesagt, beim SAT-Problem ist es ja relativ einfach nachzuprüfen, ob eine Lösung, die mir einer zuwirft, richtig ist. Nicht? Der sagt mir jemand, okay, also wir müssen jetzt Variable x mit 0 belegen und Variable y mit 1 und Variable z mit 0 und Variable x wieder mit 1 und so weiter. Und es fällt mir leicht nachzurechnen, dass das tatsächlich stimmt. Und in dem Sinne kann ich also diese Lösung, die mir jemand präsentiert, aufbewahren, gewissermaßen als Beweis dafür, dass tatsächlich die Antwort meines Programms, dass also mein gegebenes Problem erfüllbar ist, dass die richtig ist. Nicht? Deswegen nennt man das ein Zertifikat. Nicht? Ein Zertifikat ist immer etwas, was beweist, dass etwas bestimmte Eigenschaften hat, und zwar auf leicht nachrechenbare Weise. So, okay, nicht? Und das Entscheidende ist hier eben, dass das Zertifikat beschränkter Größe ist, eben nur polynomieller Größe in diesem Fall. Gut, da weiter. Nicht? Also noch dieses Beispiel, was wir eben festgehalten haben, das schreibe ich nochmal ausdrücklich hin. Nicht? Also A wäre zum Beispiel das SAT-Problem, nicht? Dann ist also die Eingabe x, die ist dann eine Formel. Eine Formel mit propositionalen Variablen drin, die ich also mit wahr oder falsch belegen kann. Und das Zertifikat U ist dann eine erfüllende Belegung. So, jetzt. Der Beweis für unseren Satz. Nun, das ist nicht schwierig. Nicht? Machen wir einmal die ganz triviale Richtung, das ist die von 2 nach 1. So, nicht? Wohlgemerkt, 2 redet ja nur über deterministische Turing-Maschinen. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Turing-Maschine M, die also mir nachrechnet, dass ein polynomiell beschränktes Zertifikat tatsächlich korrekt ist. So, dann kann ich angeben, einen nicht-deterministischen Algorithmus, der mir A löst in polynomieller Zeit. Ich rate einfach das Zertifikat U. Und führe dann M von x, U aus. Gut, dieses Raten hier, nicht, das ist, weil das eben nur polynomiell groß ist, das Ding, was ich da raten muss, kann ich das in polynomieller Zeit raten. Also ich muss polynomiell viele Bits auf 0 oder 1 setzen, das kriege ich noch hin. Und dann führe ich diese Maschine aus, die läuft selber in polynomieller Zeit und ihr Input ist polynomiell groß, also läuft das Ganze insgesamt in polynomieller Zeit. Gut, nicht? Das ist die einfache Richtung. So. So, nicht umgekehrt haben wir jetzt gegeben ein Problem, was also in NP lösbar, also auf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine lösbar ist, und wollen also jetzt so eine Maschine bauen, die Zertifikate prüft. Und die Frage ist, was ist eigentlich im allgemeinen Fall das Zertifikat? Nun, im allgemeinen Fall ist das Zertifikat einfach die Liste aller Entscheidungen, die ich unterwegs treffe, wenn ich nicht deterministisch verzweige. So, das heißt, es geht folgendermaßen. Halt. Nicht, das heißt, ich gebe ja mal dem Kind jetzt einen Namen, also ich sage, ich habe eine nicht deterministische Maschine M0, die A entscheidet, die läuft in Zeit P von N mit P ein Polynom. So. So, ich konstruiere jetzt eine deterministische Turing-Maschine M, die in polynomieller Zeit läuft, aus dieser gegebenen nicht-deterministischen Maschine M0. Ja, wie mache ich das? Also erstens führe ich zusätzlich einen Zähler. Nennen wir ihn C wie Counter. Der soll initial gleich 0 sein. So, jetzt muss ich wieder wischen. So, und dann muss ich ja eine deterministische Maschine konstruieren, aus einer nicht-deterministischen. Ich stelle mir jetzt mal vor, die sei also gegeben durch Pseudocode, das heißt, ich habe zwischendurch immer so Choose-Anweisungen. So, die ersetze ich. Ja, also ich habe immer so... Wenn ich mir das im Pseudocode programmiert denke, habe ich Anweisungen der Form choose A or B, das heißt, mache nicht deterministisch entweder mit A oder mit B weiter. So, und das ersetzen wir jetzt. Was zählt unser Zähler? Unser Zähler zählt nicht deterministische Verzweigung. Das heißt, wie oft komme ich an so einer Choose-Anweisung vorbei? Das heißt, den Zähler zähle ich erstmal hoch. So, und dann... Was habe ich gesagt? Mein Zertifikat, das soll mir gerade alle nicht deterministischen Entscheidungen, die ich unterwegs treffe, gewissermaßen vorweg schon treffen. Ja? Und ja, ich gucke einfach jetzt nach, welche Entscheidung ich vorweg schon getroffen habe. So, ich gucke also in U nach und weil ich bei der zehnten Entscheidung bin, gucke ich mir an das zehnte Bit von U. Wenn das 1 ist, gut, wenn das 1 ist, nehme ich die linke Alternative, sonst die rechte. Ja? So, also wenn es 1 ist, dann A, sonst B. Nicht mit anderen Worten, statt echt nicht deterministische Entscheidungen zu treffen, was ich ja jetzt nicht mehr kann, schaue ich einfach gewissermaßen mein Orakel auf dem Band an, ja, das U, das mir sagt, wo ich langlaufen soll. So, und ja, es ist klar, dass diese Maschine dasselbe leistet, jedenfalls dann, wenn ich eben wie da drüben existenziell quantifiziere übers U, wie die ursprüngliche nicht-deterministische Turing-Maschine. Die nicht-deterministische Turing-Maschine ist erfolgreich dann, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich an jedem Punkt zu entscheiden, sodass ich am Ende in Erfolg reinlaufe. Naja, und hier habe ich nur einfach die Existenz dieser Entscheidungsmöglichkeiten in die Existenz von diesem U ausgelagert. Ja, also ich prüfe das einmal am Anfang, also ich sage einmal am Anfang, was ich also in der Zukunft für Entscheidungen treffen werde und halte mich dann dran. So, das Einzige, was wir jetzt noch zeigen müssen, ist, dass dieses U tatsächlich die geforderte Länge einhält. So, und die Länge, die U braucht, ist höchstens die Laufzeit des Programms, denn höchstens so viele nicht-deterministische Entscheidungen muss ich ja treffen. Also im allerschlimmsten Fall ist also jeder einzelne Schritt verzweigend, nicht? Das kann schon sein, nicht? Aber mehr sicher nicht. So, nicht? Das heißt also, die Laufzeit der Turing-Maschine für A, die gibt uns also tatsächlich gleichzeitig hier die polynomielle Schranke für die Länge unseres Zertifikats. Und das war's schon. So. So, wenn wir uns jetzt kurz mal überlegen, wie das ist, also wir wollen das jetzt als nächstes natürlich machen für NL. Nicht, das sind also, nicht um da oben jetzt die Dinge vollständig abzuklären in unserem Diagramm da oben. Wenn wir uns überlegen, wie das ist mit Zertifikaten fürs SAT-Problem. Wir haben gesagt, gut, in dem natürlichen Zertifikat, was man also sich so ausdenkt, wenn man aufgefordert ist, also so eine Zertifikatlösung hinzuschreiben fürs SAT-Problem, dann sind also die natürlichen Zertifikate einfach die Belegung der Variablen. Gut, wenn ich mir jetzt eine Formel vorstelle, wo jede Variable zweimal vorkommt, ja, ist ja also durchaus eine vernünftige Vorstellung, also Variablen, die nur einmal vorkommen, kann man meistens ziemlich schnell rausschmeißen. In der Tat tun das viele SAT-Algorithmen. Naja, also es ist durchaus natürlicherweise zu erwarten, dass ein großer Anteil der Variablen, sicher mehr als logarithmisch viele, zweimal vorkommen. Wenn das so ist, dann muss ich mir den Wert, der dieser Variablen zugewiesen wird, tatsächlich merken. Ja, also es ist gut, oder es auf dem Band wieder aufsuchen. Ja, also ich kann nicht einfach sagen, gut, ich lese das einmal für Zwecke der Entscheidung, vergesse es dann wieder und nehme mir dann die nächste Variable vor, sondern ich muss eben schon diese vorgeschlagenen Werte der Variablen irgendwo wieder lesbar gespeichert haben. Zum Beispiel auf einem Eingabeband, das würde durchaus gehen, das ich also aber beliebig oft lesen kann. So. Nicht? Und genau damit bekommen wir moralisch bei NL ja Schwierigkeiten. Bei NL dürfte ich eben nicht das gesamte Zertifikat speichern. Und dann ist es eine interessante Frage, was passiert, wenn ich das Zertifikat so read-only auf dem Band gespeichert habe, ist das wirklich eine legale Sache? Wenn ich mir angucke, was der Beweis hier tut, ja, der Beweis, der tut das gerade nicht. Der Beweis liest jedes Bit dieses Zertifikats nur einmal. Also das zehnte oder das ite Bit des Zertifikats ist dazu da, mir die ite Entscheidung vorwegzunehmen. Wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich das Ding vergessen. Das heißt also, nicht, also man sieht das letztlich daran, dass ich also diesen Zähler immer nur hochzähle. Ja, also ich laufe praktisch das Zertifikat von links nach rechts durch. So, und das wäre also jetzt auch meine Lösung für NL. Ja? Also. So, nicht? Also die Subtilität, mit der wir bei NL zu kämpfen haben, ist, wir können das Zertifikat nicht zwischenspeichern. Nicht? Wenn das Zertifikat nach demselben Prinzip formuliert funktionieren soll wie hier, ist es auch polynomiell lang, denn logarithmischer Platz bedeutet ja bis zu polynomielle Laufzeit, also polynomiell viele Entscheidungen, die ich vorwegnehmen muss. Nicht? Das kann ich also nicht mal eben vom Band in Arbeitsspeicher lesen oder sowas. Nicht? Also ich sage es nochmal hier. Wir haben polynomielle Zeit, also polynomiell große Zertifikate. So. So, die Lösung dafür ist, wie gesagt, wird suggeriert schon durch den Beweis, den wir für NP geführt haben. Wir definieren jetzt. Eine Verschärfung des Begriffs des Read-Only-Bandes. Und das ist das Read-Once-Band. Ja, was ist ein Read-Once-Band? Also zunächst mal ist es Read-Only, nicht? Das heißt, ich kann nicht drauf schreiben. Und außerdem ist der Kopf nicht nach links bewegbar. Das heißt also, wenn ich einmal an einem Bit vorbeigekommen bin, komme ich nie wieder dahin zurück. So, und so ein Band, das verwenden wir als zweite Eingabe, nicht? Also hier für das U, nicht? Das heißt die zweite Eingabe. Die ist das Zertifikat. Also wir speichern die eigentliche Eingabe und das Zertifikat auf zwei verschiedenen Bändern und das Zertifikat können wir nur noch von links nach rechts lesen. So. So, das nimmt jetzt also folgende Form an. Wieder formuliert als Satz. Etwas knapper. Ein Problem A ist in NL, genau dann, wenn Folgendes gilt. Es existieren wieder zwei Dinge. Erstmal ein Polynom P. Und zweitens eine deterministische Log-Space-Turing-Maschine. Mit einem Read-Once-Band. Sodass wir also das Problem, ob x in A liegt, wieder reduzieren können auf ein solches Zertifikatproblem. Nämlich darauf, ob eben ein Zertifikat U existiert, sodass M von X U gleich 1 ist. Nicht? Also wiederum das Zertifikat. Und das steht auf dem Read-Once-Band. Ein Beispiel für sowas wäre, naja, wir kennen nur ein NL-Problem bisher, also das Pfadsuchproblem, nicht? Dann überlegen wir uns, was wäre also so eine Zertifikatversion des Pfadsuchproblems. Ja, in diesem Fall wäre die eigentliche Eingabe x, das wären zwei Knoten im Graphen, naja, genauer gesagt, der Graph selber natürlich auch noch. Nicht, der Graph und zwei Knoten da drin. Ja, und was wäre das Zertifikat dafür, dass ich von S nach T komme? Vorschlag. Ja? Der Pfad, ne? Dankeschön. Nicht, das klappt alles. Also erstmal der Pfad, der ist natürlich nur polynomiell lang, also sogar nur linear. Nicht? Also ich durchlaufe ja schlimmstenfalls alle Knoten einmal. Und ich muss im deterministisch-logarithmischen Platz nachprüfen können, dass das wirklich so stimmt. Naja gut, ich gucke mir halt an, ob wirklich zu zwei benachbarten Knoten wirklich eine Kante in meiner Liste ist. Dazu muss ich die Liste durchlaufen, brauche ich vielleicht ein paar Pointer, die da rein zeigen, aber das ist ganz sicher deterministisch-logarithmischer Platz. Da haben wir übrigens eine weitere Antwort darauf, was ist denn, also hier haben wir eine Log-Space-Maschine. Ja, also ich bin in der Lage, einen tatsächlichen Pfad nachzuprüfen, nicht, in logarithmischen Platz. Ja. Gut, Beweis. Ja, jetzt ist das mit den Richtungen so ein bisschen umgekehrt. Also die Richtung von der nicht-deterministischen Maschine zu der Zertifikatmaschine, die ist jetzt leicht. Nicht? Das funktioniert wie für NP. Nicht? Man macht es ganz genauso. Woran liegt das? Naja, es liegt daran, dass wir das Zertifikat schon in dem NP-Fall so gebaut haben, habe ich ja eben gesagt, nicht, dass wir also da durch das Zertifikat nur von links nach rechts durchlaufen und jedes Bit nur einmal lesen. Nicht? Diese Einschränkung wird schon eingehalten. Das heißt, das Schwierige ist in diesem Fall das Umgekehrte. Ja, ist auch nicht wirklich schwer. So. Nicht, also, warum ist das schwierig? Was hatten wir im NP-Fall gemacht? Im NP-Fall haben wir gesagt, okay, wir raten das U. Das können wir jetzt nicht machen. Ja, wir können nicht mit einer NL-Maschine loslaufen und ein polynomiell großes Zertifikat einfach raten. So viel Platz haben wir nicht. Nicht? Also, so, nicht? Also wir halten fest, ne? Wir können nicht wie im NP-Fall U einfach als Ganzes vorweg raten. So, stattdessen machen wir Folgendes. Also, U steht auf einem Read-Once-Band, sagen wir mal, das wäre Band Nummer 2, naheliegenderweise. Nicht? Die normale Eingabe ist auf Band 1, unser zweites Eingabeband, das Read-Once-Band, ist Band 2. So. So, dieses Band haben wir jetzt nicht mehr. Nicht? Wir bauen jetzt eine nicht-deterministische Maschine und wir simulieren jetzt die Symbole auf diesem Band in einer einzigen Variable, die jetzt B heißt, wie einzelner binärer Wert. Ja? So. So. Jetzt kann es vorkommen, dass wir also auf dieses Band zugreifen. Naja, entweder wir lesen es, naja, dann lesen wir einfach B, ja, das haben wir gespeichert, das eine Bit können wir speichern. Oder es kommt eben auf das Band so eine Kopfbewegung, nach rechts, nach links geht ja nicht. So, und weil die nach rechts geht, kommt da jetzt ein Symbol, was wir noch nicht gelesen haben. Na, das können wir erfinden, ja. Wir setzen dann nicht deterministisch B auf 0 oder 1. Können wir machen, weil wir es noch nie gesehen haben. Wenn jetzt eine Left-Bewegung käme, hätten wir ein Problem. Dann hätten wir das schon mal festgelegt, was da steht. Und da wir aber nach rechts jetzt ein neues Symbol lesen, können wir uns das einfach ausdenken. Also das ersetzen wir durch da und... Ja, und nicht lesen, wie gesagt, lesen von Band 2 ersetzen wir einfach durch Abfrage an B. Fertig. So, ja, das war für heute alles. Sind noch Fragen? Wenn keine Fragen sind, würde ich also jetzt noch die Tanz verteilen. Nicht? Sie kennen das Verfahren, ich nehme an, ich muss das nicht erklären. Ja, Sie können dann...